Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von NZZ Live. Wir machen den Journalismus der NZZ erlebbar.
Das ist Quantensprung. Ein Podcast der NZZ über Forschung, die bewegt.
Also, nur kurz vorab für Sie, falls der Alarm angeht, weil das ist flüssiger Stickstoff unterirdisch. Falls der Alarm angeht, sofort das Gebäude verlassen. Die Wahrscheinlichkeit ist gegen null, aber nur zur absoluten Sicherheit.
Okay.
Genau.
Meine Kollegin Eva Mell besichtigt heute einen besonderen Ort. Hier warten Menschen auf die eigene Wiederauferstehung.
Genau. Das ist im Endeffekt hier eine Garage einfach.
Diese Menschen wurden nach ihrem Tod nicht beerdigt. Stattdessen ließen sie sich bei minus 196 Grad Celsius tiefkühlen.
Die grundlegende Vision dahinter ist, dass Menschen entscheiden können, wie lange möchten sie leben. Das wird medizinisch noch lange nicht möglich. Also ich glaube, dass das noch sehr, sehr lange dauern wird, leider. Und wie gesagt, ich hoffe, dass ich da falsch mitliege, bis das anders sein wird.
Irgendwann, wenn alle Krankheiten heilbar sind und Alter rückgängig gemacht werden kann, dann wollen sie wieder aufgetaut werden. Klingt absurd?
Es werden ja bereits Menschen tiefgekühlt und wieder aufgetaut. Ich glaube, viele Leute kennen sogar welche. Das sind halt winzige Menschlein in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Das klappt zum Beispiel bei Eizellen, bei Samenzellen und sogar bei Embryos.
Also, warum sollte das nicht auch bei ausgewachsenen Menschen gelingen? Das ist Quantensprung, ein Podcast aus der Wissenschaftsredaktion der NZZ. Wir prüfen Ideen aus der Wissenschaft, die unsere Art zu leben verändern. Heute beschäftigen wir uns mit der Idee der Kryonik. Kann der Mensch vom Tod wieder auferstehen? Der Frage bin ich mit meiner Kollegin und Co-Host Eva Mell nachgegangen. Sie schreibt darüber, wie der Mensch möglichst lange gesund bleibt. Ich bin Lena Waldler. Willkommen!
Wenn mein Herz jetzt hier aufhören würde zu schlagen, hätten Ärzte 8 Minuten Pi mal Daumen, um mich wiederzubeleben.
Emil Kenziora ist der CEO von Tomorrow Bio. Das ist das Unternehmen, das in der Schweiz Körper einfriert. Er führt Eva durch die Einrichtung.
Es gibt aber Fälle, wo Menschen in sehr tiefen Temperaturen gestorben sind. So typische Fälle sind beim Skifahren oder beim Eisschuhlaufen, wenn man ins Wasser einbricht. Da wurden teilweise Menschen noch eine Stunde ohne Herzschlag wiederbelebt, wegen der Kühlung.
Wenn es kalt ist, dann läuft im Körper alles langsamer ab. Und wenn alle Körperfunktionen langsamer ablaufen, dann braucht man pro Sekunde weniger Ressourcen, also zum Beispiel Sauerstoff. Auch das Gehirn kommt dann bei Unterkühlung mit weniger Sauerstoff aus. Das schützt die Nervenzellen. Sie überleben länger, sterben also nicht so schnell ab.
Darauf basiert die Idee der Kryonisierung. Wenn der Tod festgestellt wird, ist nicht sofort jede einzelne Zelle abgestorben. Das passiert nach und nach. Und diesen Prozess, den wollen die Kryoniker aufhalten, indem sie die Körper einfrieren. Der erste, der das gemacht hat, das war James Bedford. Der hat sich 1967 schon kryokonservieren lassen. Und inzwischen sind ungefähr 700 Personen weltweit seinem Beispiel gefolgt. Ein paar auch hier in diesem Kryozentrum, das Eva gerade besichtigt.
Ja, ich war dort nördlich von Zürich in diesem Kryozentrum. Das Gebäude sieht sehr unscheinbar aus, ein bisschen wie eine Lagerhalle. Man will auch nicht so richtig, dass gleich sichtbar ist, was da drin passiert, um die Sicherheit zu gewährleisten. Vor der Tür stehen so umgebaute Krankenwagen. Und damit liefern dann Mitarbeiter Verstorbene an, die dann in diesem Kryozentrum gelagert werden. Das Unternehmen bietet auch noch an, dass man einfach nur das Gehirn lagern lassen kann oder dass man seine Haustiere tiefkühlen lassen kann. Also sie haben da so verschiedene Angebote. Das Einfrieren eines ganzen menschlichen Körpers, das kostet 200.000 Euro. Die langfristige Lagerung ist aber überhaupt nicht mehr Sache des Unternehmens. Das übernimmt dann eine Stiftung. Und die Idee dahinter ist, selbst wenn das Unternehmen irgendwann mal nicht mehr existiert, dann kann die Stiftung ja garantieren, dass die Körper trotzdem langfristig gelagert werden.
Bevor die Körper eingelagert werden, müssen sie einen speziellen Kryokonservierungsprozess durchmachen. Und den hat sich Eva von Emil Kenziora erklären lassen.
Es funktioniert im Endeffekt so, wenn Menschen sich dafür entscheiden, dass sie sagen, falls ich versterbe, möchte ich lieber kryokonserviert werden als die Alternativen. Man macht ja Kryokonservierung nie früh, sondern macht es immer nur, wenn die Ärzte gesagt haben, wir haben alles versucht. Und wenn die Ärzte dann den Patienten für tot erklären, zu dem Zeitpunkt können wir übernehmen.
Direkt dann startet der Konservierungsprozess. Und zwar noch vor Ort in einem umgebauten Rettungswagen.
Als allererstes machen wir eigentlich zwei Dinge. Wir kühlen so schnell wie möglich runter, um den Zersetzungsprozess und den Sterbenprozess der Zellen im Gehirn und im ganzen Körper zu verlangsamen und dann irgendwann zu stoppen. In der Umgangssprache ist dieses Thema natürlich weitläufig als Einfrieren bekannt. Wir wollen aber alles dafür tun, dass wir nicht einfrieren.
Diesen wichtigen Unterschied zwischen Einfrieren und Kryonisieren, den kennt Julia Neubauer gut. Sie leitet die Stammzell- und Kryotechnologie am Fraunhofer-Institut für biomedizinische Technik. Und am liebsten würde sie irgendwann einmal erfolgreich ganze Organe kryokonservieren. Bisher konserviert Neubauer bereits erfolgreich einzelne Zellen von Tieren und auch von Menschen. Wie ein ganzer menschlicher Körper kryokonserviert wird, das haben wir mit ihr einmal durchgespielt.
Wenn man jetzt tatsächlich mal von einem ganzen Organismus redet, von einem ganzen Menschen, also wenn wir jetzt dorthin gehen würden, ist natürlich dann der Weg, dass dann das Blut wahrscheinlich ersetzt wird, statt dem Blut wird Frostschutzmittel durchgeleitet.
Ihr habt richtig gehört. Das Blut und das Wasser im Körper muss durch ein Frostschutzmittel ersetzt werden. Und zwar bevor der Körper unter 0 Grad gekühlt wird.
Ja, also das ist jetzt nicht so ein Frostschutzmittel, wie du es vom Auto kennst, das man da so reinfüllt, damit man dann die Scheiben auch noch im Winter wischen kann. Sondern das sind so medizinische, ganz spezielle Frostschutzmittel und man setzt die ja auch schon ein in bestimmten Kontexten, wenn man zum Beispiel Samenzellen einfriert. Also es funktioniert dann so beim ganzen menschlichen Körper, dass man das Blut aus dem Körper herausleitet und Schritt für Schritt ersetzt man es dann durch Frostschutzmittel oder so durch eine Lösung mit Frostschutzmitteln. Das Ziel ist dann, dass diese spezielle Flüssigkeit in den ganzen Körper gelangt, also bis in die feinsten Äderchen. Sie soll nämlich den Körper durchdringen und dafür sorgen, dass sich beim Kühlen möglichst keine Eiskristalle bilden.
Denn was Kryoniker auf gar keinen Fall wollen, das sind Eiskristalle. Denn Eis dehnt sich bekanntlich aus. Eiskristalle sind hart, sie sind spitz und sie könnten so Zellen und Adern verletzen.
Und dann gibt es noch eine andere Herausforderung, das ist nämlich die Einfriergeschwindigkeit. Wenn man Zellen zu schnell einfriert, dann kann es passieren, dass das Wasser sich darin ausdehnt und es dann Eis in den Zellen gibt, das die Zellen schädigt. Wenn man aber die Zellen zu langsam einfriert, dann verlieren sie Wasser und dehydrieren. Also das ist auch nicht gut, das will man auch nicht.
Es gibt eine Methode, die hier schon ein bisschen besser funktioniert, das ist die Vitrifikation. Bei der Vitrifikation ist es so, dass die Probe eben nicht langsam eingefroren wird, sondern sehr, sehr schnell. Das ist so eine Ultra-Fast-Cooling.
Vitrifikation ist Verglasung, so kann man das auch nennen. Das heißt also, es entsteht ein glasähnlicher Zustand. Dann hat man etwas, das fest ist wie Eis, aber bei der Vitrifikation gibt es eben keine Kristalle.
Diese Technik wird vor allem bei Kinderwunschbehandlungen eingesetzt.
Zum Beispiel bei Eizellen und bei Embryonen. Man kühlt die dann super schnell auf minus 196 Grad runter. So schnell, dass sich einfach keine Eiskristalle bilden können.
Zurück ins Kryozentrum in der Nähe von Zürich. Wenn die Körper hier angeliefert werden, sind sie auf ungefähr minus 80 Grad gekühlt. Nun folgt der kritische Teil, die tatsächliche Kryonisierung. Wir sind gleich zurück.
Vier Ruderer, 4800 Kilometer, Atlantik pur. Die Crew von 44 West hat beim World Toughest Row als erste das Ziel erreicht. Am 22. April sprechen wir bei NZZ Live in Zürich mit den Atlantik-Ruderern über mentale Grenzen und Teamgeist unter Extrembedingungen. Weitere Informationen zur Veranstaltung und Tickets unter nzz.ch/live.
Dann kommen wir jetzt hier in das langfristige Kryokonservierungslager. Ich mache nur kurz die Tür wieder zu.
Ich bin mit Emil Kenziora in einem großen unterirdischen Raum.
Was jetzt hier gemacht wird, zunächst einmal, die Menschen, die müssen jetzt auf minus 196 Grad runtergekühlt werden. Minus 196 Grad ist die natürliche Temperatur von flüssigem Stickstoff.
Da stehen diese Kryokonservierungstanks. Die sind ungefähr 3 Meter hoch, relativ breit auch. Und in einem Tank sind 4 Personen. Jeder Körper hat seinen eigenen Bereich in dem Tank. Sie lagern in so metallenen Schutzmänteln. Man könnte das vielleicht auch Sarg nennen, aber naja, das mögen die Kryoniker nicht so gerne. Die Leute sind da mit dem Kopf nach unten in diesem Tank und das hat einen einfachen Grund. Wenn nämlich der flüssige Stickstoff mal ausgeht, dann ja, ist ja am ehesten ganz oben ein Mangel und es ist halt nicht so schlimm, wenn die Füße auftauen. Das Wichtigste, was man erhalten will, ist das Gehirn. Und deswegen ist das ganz unten im Tank.
Und in diesen Tanks findet die Vitrifikation statt, also die Verglasung der Körper.
Es gibt so eine Glasübergangstemperatur, die liegt bei circa minus 120 bis minus 140 Grad Celsius. Und wenn Emil Kenziora mit seinem Team diese Temperatur bei den Körpern, die sie kryokonservieren, erreicht hat, dann kühlen sie sehr, sehr langsam weiter runter auf minus 196 Grad. Sie ändern da die Geschwindigkeit, weil sonst die Gefahr besteht, dass sich Risse bilden beim weiteren Herunterkühlen. Also, dass dadurch Gewebe und Zellen geschädigt wird. Man kann sich das so vorstellen wie bei einem Eiswürfel. Wenn der zu schnell gekühlt wird, dann kann es auch passieren, dass da so feine Risse zu sehen sind. Und diese Schäden möchte man natürlich vermeiden.
Und dann müssen die Kryoniker auch noch bedenken, dass so ein großes Objekt wie ein Körper erst außen und dann erst innen friert.
Kennt man ja auch, wenn man Eiswürfel einfriert. Nach einer Stunde ist außenrum, ist es gefroren, in der Mitte ist es noch flüssig. Und Das Gleiche passiert natürlich auch bei größeren Objekten genauso.
Das ist bei einer Eizelle weniger ein Problem. Bei einem Körper setzt aber die Vitrifikation, also diese Verglasung, nicht überall zur gleichen Zeit ein. Einen größeren Organismus hat Julia Neubauer auch schon einmal erfolgreich eingefroren und wieder aufgetaut. Und zwar Larven der Drosophila-Fliege. Die sind etwa so groß wie Sesamsamen. Ja, das klingt im ersten Moment nicht so spektakulär, aber so eine Larve ist schon viel größer als eine Eizelle und auch sehr viel komplexer.
Die Larven bestehen aus ganz vielen verschiedenen Zellen. Und jede Art von Zelle braucht eben bestenfalls eine eigene Einfriertechnik. Die Zellen sind ja unterschiedlich groß, sie haben verschieden große Kerne und in ihnen ist je nach Zelltyp auch unterschiedlich viel Flüssigkeit. Und wie schon gesagt, kühlt man zu langsam, dann verlieren gewisse Zellen zu viel Flüssigkeit, dann trocknen sie aus. Kühlt man zu schnell, dann bilden sich in manchen Zellen Eiskristalle. Und das kann man ja noch ganz gut berechnen, wenn man einfach einen Zelltyp hat, den man kryokonservieren will. Aber wenn man dann plötzlich einen Organismus hat mit verschiedenen Zelltypen, dann wird's echt schwierig. Und beim ganzen Menschen ist das ja noch mal viel komplexer als bei einer Drosophila-Larve. Denn der Mensch, ja, der hat Knochen, der hat Nerven, der hat Sehnen. Das sind alles unterschiedliche Gewebearten, Zelltypen, die sich da in dem Menschen vereinen. Und die verhalten sich alle ganz verschieden, wenn sie tiefgefroren oder kryokonserviert werden.
Ob dieser ganze Kryonisierungsprozess korrekt funktioniert hat, das zeigt sich natürlich erst, wenn die Zellen, die Larven und irgendwann die Menschen wieder aufgetaut werden. Bei den Larven war das Experiment halbwegs erfolgreich. Nach dem Auftauen sind daraus tatsächlich Fliegen geschlüpft. Zumindest aus jeder 10. Larve.
Bei Samenzellen, bei Eizellen, sogar bei Embryonen funktioniert das ja schon gut, dass man sie wieder erwärmt. Sie sind aber auch vergleichsweise einfach aufgebaut. Die Embryonen zum Beispiel werden ja in einem sehr frühen Stadium gekühlt. Da haben sie ja noch gar keine Organe oder sowas. Sie sind also wirklich sogar einfacher aufgebaut als die Larve einer Fruchtfliege, würde ich mal sagen.
Ein ausgewachsener Körper wird sich auch beim Auftauen als sehr viel komplexer erweisen.
Natürlich gibt es da dann jetzt auch verschiedene Methoden, dass man auftaut, indem man zum Beispiel Ultraschallmethoden verwendet, wie in der Mikrowelle. Also ist jetzt ein bisschen zu übertrieben, ja. Aber das sowas wie die Mikrowelle kann man sich auch bei Menschen vorstellen. Also es gibt verschiedene Ansätze, um es zu schaffen. Aber wichtig wäre halt, dass es an allen Stellen im Körper gleichzeitig passiert.
Ob das wirklich gelingt, da ist sich Julia Neubauer nicht so sicher. Aber
ich wäre keine Wissenschaftlerin, wenn ich sagen würde, nein, wird es niemals geben. Also natürlich forschen wir daran und hoffen. Und die Wissenschaft macht immer kleine Schritte vorwärts.
Auch Emil Kenziora macht keinen Hehl daraus, dass Kryonik eine große Wette für die Zukunft ist.
Bei Kryokonservierung sind natürlich noch viele Fragen offen, aber die Chance ist deutlich höher als die Alternativen. Das heißt, es ist leider aktuell das Beste, was man machen kann, wenn die Alternative eine Schwangerschaftsbeerdigung ist.
Eva, wir haben uns jetzt sehr genau diesen Prozess angeschaut, wie Menschen kryonisiert werden. Nun frage ich mich aber immer noch, wer sind denn die Menschen, die sich hier einfrieren lassen?
Also was mir im Gespräch mit solchen Menschen aufgefallen ist, das ist, dass sie sehr positiv und optimistisch in die Zukunft blicken. Das finde ich eigentlich ganz erfrischend, ne? Im Moment ist ja so der Zeitgeist eher, dass man alles negativ findet. Es gibt viele Kriege und Krisen, es gibt Zukunftsängste. Aber bei denen ist das Gegenteil der Fall. Die haben Zukunftsfreude. Die sind immer noch realistisch genug, also sie sagen nicht, das wird auf jeden Fall klappen, sondern sie sagen eher, das ist immer noch die beste Option für mich und vielleicht klappt's. Jedenfalls ist die Chance höher, wenn ich mich da in den Stickstofftank begebe, als wenn ich mich einäschern lasse.
Was ist denn deren Demografie?
Ist ganz unterschiedlich eigentlich. Es sind Menschen dabei, die sind ja schon älter, das sind aber auch Studenten dabei, die mit 23 oder so einen Vertrag abschließen. Das sind echt nicht nur Millionäre oder so, sondern auch viele ganz normale Leute. Die können das zum Beispiel über Lebensversicherungen finanzieren.
Wenn sie aber diese Hoffnung haben, dass das irgendwann funktionieren könnte, dass man sie wieder auftaut, dass man sie wieder aufweckt, wäre es dann nicht besser, sie etwas früher einzufrieren, wenn noch ein bisschen Leben in ihnen steckt? Denn auch die Embryozellen werden ja eingefroren zu einem Zeitpunkt, in dem sie eigentlich lebensfähig werden.
Ja, das stimmt. Ich glaube, die Erfolgsaussichten wären dadurch sicherlich erhöht. Aber das ist total verboten. Also das
aktuell
darf man,
noch.
Ja, das darf man wirklich nicht machen. Und die Leute sagen mir auch, naja, sie wissen ja nicht, ob das klappt, ob man sie jemals da rausholen kann. Und dann wollen sie halt schon das Leben, das sie jetzt haben, wirklich ordentlich zu Ende leben, sag ich mal.
Wann wollen die denn wieder aufgetaut werden? Oder was muss denn passieren, dass wir sie wieder aufwecken können?
Also erstmal muss es überhaupt möglich sein, sie wieder zu beleben. Das ist mal das eine. Und dann ist es ja so, dass sie an irgendwas gestorben sind. Manche sind vielleicht in jungen Jahren an Krebs gestorben oder andere sind mit 98 einfach aufgrund ihres Alters gestorben. Also das bedeutet, man muss in der Lage sein, Krankheiten zu heilen, die wir heute nicht heilen können. Und zum anderen muss man aber auch das Altern zurückdrehen können. Denn es würde ja wirklich keinen Sinn ergeben, wenn man einen 98 Jahre alten Menschen wiederbelebt und dann hat er noch irgendwie 3 Jahre vielleicht zu leben. Da wäre ja nicht so viel gewonnen. Also das heißt, es gehört auch dazu, dass die Lebensspanne signifikant erhöht werden muss.
Es ist natürlich auch spannend, darüber nachzudenken, in was für einer Welt die Leute dann irgendwann aufwachen, wenn sie jetzt erstmal Jahre, Jahrzehnte, wer weiß, Jahrhunderte in diesen Tanks verbringen.
Ja, genau, da gibt es super viele Sachen, über die man sich Gedanken machen muss. Also zum einen, gibt es den Staat überhaupt noch, in dem ich gerade Bürger bin? Oder ich weiß nicht, wie ist die Gesellschaftsordnung dann? Wie funktioniert die Welt überhaupt und unsere ganze Gesellschaft? Ja, also das sind mal so ganz praktische Dinge, aber auf der anderen Seite gibt's auch noch irgendwie so ein paar psychologische Komponenten, die für mich so ein bisschen ungeklärt sind. Also zum Beispiel, wenn man jetzt wirklich so sich vor Augen führt, man könnte ein endloses Leben führen, dann frage ich mich so ein bisschen, was ist denn der Sinn dann an so einem Leben?
Das sind natürlich jetzt auch sehr philosophische Fragen. Kommen wir vielleicht nochmal zurück zu dieser Wissenschaft. Gibt es denn auch irgendwelche Anwendungen dieser Technologie, die vielleicht schon in den nächsten Jahren möglich sein könnten?
Ja, auf dem Weg dorthin gibt es sicherlich einige Aspekte, die super relevant sind für die Medizin und die Gesellschaft. Wenn man es schaffen würde, Organe zu kryokonservieren, dann wäre das ein richtig großer Gewinn. Dann könnte man sie besser transportieren, man hätte mehr Zeit für eine Transplantation. Ja, im Moment ist es ja alles sehr eingeschränkt. Es gibt auch ja schon erste Ergebnisse auf diesem Weg dorthin. Man hat das zum Beispiel mit kleineren Organen von Nagetieren versucht. Also zum Beispiel mal Nieren von Ratten entnommen, kryokonserviert, dann wieder erwärmt und wieder in Ratten eingesetzt, die dann irgendwie einen Monat oder so damit gelebt haben. Und ganz, ganz neu ist jetzt erschienen eine Studie, da hat man so Hirngewebe von Mäusen kryokonserviert und dann hat man das wieder erwärmt und hat gesehen, dass die Neuronen dann auch wieder feuern. Also das ist alles jetzt noch nicht so weit, dass man wirklich sagen kann, man könnte ein ganzes Organ eines Menschen, das ja auch viel, viel größer ist, kryokonservieren und dann erfolgreich wieder erwerben und einsetzen und hoffen, dass die Person damit wirklich sehr, sehr lange lebt. Aber es sind doch schon Schritte.
Vielen Dank, Eva.
Danke, Lena.
Übrigens, die Wissenschaft hat auch schon so ein paar Ideen, wie das Alter der Menschen zurückgedreht werden könnte. Auch dazu haben wir eine Quantensprungfolge. Die verlinke ich euch in den Shownotes. Dort findet ihr auch den Link zu unserem Newsletter mit den wichtigsten Fakten aus dieser Folge und zusätzlichem Lesestoff. Das war Quantensprung, ein Podcast über Forschung, die bewegt. Ich bin Lena Waldle. Wir hören uns wieder nächste Woche.